Der Nachmittag und der Abend vergeht mit Herumsitzen im Patio der Auberge Royale des Temples d'Encorvade. Schauspieler, Assistenten, Executives sitzen herum, spielen Urlaub und können sich im Grunde nicht ausstehen. Noch ist die erste Phase des Zusammenlebens einer Filmequipe nicht durchlaufen. Die Mitglieder haben noch keinen Wert, erst keine Gelegenheit, noch zu viel Unsicherheit, um ihren peinlichen Eitelkeiten freien Lauf zu lassen. Sie halten die Zügel zusammen, beobachten sich gegenseitig und suchen alles und alle herunterzumachen, um sich selbst Mut zu machen. Die nächste Phase ist gewöhnlich Anbiederung, Freundschaft fürs Leben, der dann als dritte Phase Besoffenheit, Exzess, Feindschaft, Wut, Resignation und Hoffnung aufs Heimkommen folgt. Der Ablauf ist fast immer der gleiche. Eine gelungene Szene eines Schauspielers lässt den Kreis, den er um sich gebildet hat, in hektischer Euphorie Exzesse treiben, die zu gnädiger Freundschaft mit dem Kreis führen, der gerade dabei ist, sich herablassend zu äußern, weil er sich nicht im Zentrum fühlt. Dies führt zu einer Pseudo-Verbrüderung, die aber nur so lange dauert, bis der Neue in den Mittelpunkt rückt, sei es durch eine gute Szene, die gelobt wurde. Meist sind die Szenen, die einen Schauspieler erfreuen, die schlechten. Da er sich ewig selbst beurteilt, liebt er sich in Szenen, die ihm im Grunde nicht liegen. Wird er gelobt, ist er sofort glücklich und merkt zwar mit seinem Radar, dass es nur geschah, um ihn zu lockern oder anzuspornen, vergisst aber schnell, weil sein Selbsterhaltungstrieb es ihm gebietet. So glaubt er sich erfolgreich, gegen sein besseres Wissen, sei es durch eine gute Idee, die privaten Abende zu verbessern, zum Beispiel, er findet ein neues Restaurant, ein neues Bordell, er kommt plötzlich mit einer eingeborenen Freundin, er hat Schwarzhändler an der Hand, oder er hat wirklich die Sehenswürdigkeiten gesehen. Kommt so ein Anzeichen von Originalität zum Bewusstsein der übrigen, sofort rückt er in den Mittelpunkt. Der X hat übrigens auch gefunden, das von Cook im Hotel de Paris ist besser. Größerer Glanz kann kaum auf ihn fallen. Nach einer Weile löst sich die Spannung zwischen zufällig entstandenen Gruppen in allgemeines, im Grunde gelangweiltes »Wir müssen zusammenhalten« auf. Und das ist meist die Phase, wo dann wirklich was passiert. Das heißt, der eine dem anderen die Frau wegnimmt, der dritte die Dinge lässt, wie sie sind und sich auf vergessene romantische Ideale besinnt und entweder zu arbeiten beginnt oder wirklich Land und Leute kennenzulernen sucht oder resigniert. Die dritte Phase wird fast immer durch einen Krach eingeleitet. Manchmal ist die Krach-Raudi-Stimmung von den Technikern ausgegangen. Sie haben Union-Meetings einberufen und diese Stimmung wird von einem der Chefs benutzt, sich in Szene zu setzen. Ein Star wird ungeduldig, fühlt sich zurückgesetzt, die Nachrichten sind schlecht oder bleiben aus. Eifersucht auf Telegrammen wird man mit »Ich scheiß auf den Beruf, sieh nur, wie betulich die Leute hier leben« beantwortet. Bis dann schließlich jeder heilsfroh ist, abzureisen. So weit sind wir noch nicht. Wir sind ganz am Anfang. Diesmal ist die erste Klasse voll, doch neben uns sitzt, sehr zu meiner Freude, John Huston. Aber Paris ist zu. Nach einstündiger Umkreisung dirigiert man uns nach Tours. Der erste von den 4 Tagen, die ich Urlaub mache, scheint im Arsch zu sein. Kurz entschlossen mieten wir uns ein Auto, fahren in die Stadt, um ein touränisches Mittagsmahl zu halten, Huston trinkt Bier und Quetsch, und dann fährt uns der schlechteste Chauffeur Frankreichs durch Londoner Nebel in 5 Stunden nach Paris. Huston erzählt vom Bibelfilm, dass er Picasso für die Canvas Decoration, Stravinsky für das Musikscore, die Callas für die Salome und völlige Freiheit hat, zu tun, was er will. Er hat Pfeife rauchen begonnen. Wir alle stehen unter dem Druck des Kennedy Medical Reports, Lung Cancer and Cigarettes und bemühen uns, das Zigarettenrauchen aufzugeben. Aber Huston meint, es passe nicht zu uns. Er komme sich vor wie mit Pantoffeln. Wiedersehen mit Tila Durieux. Sie ist 84. Kommt es mir so vor oder hat sie mongolische Gesichtszüge wie Madame Nam? Wir können unseren Beruf nicht aufgeben, ebenso wenig wie ein Dieb aufhören kann zu stehlen, sagt sie mir, als ich von meiner Idee des Pausierens zu sprechen anfange. Sagen wir, ebenso wenig wie jeder Besessene nicht aufhören kann, sei er ein Forscher, ein Abenteurer, ein Jäger oder ein Dieb. Nein, sagt sie und stampft mit dem Stock auf. Eben nur wie ein Dieb nicht aufhören kann zu stehlen, ein Betrüger nicht aufhören kann zu betrügen, so können wir nicht aufhören zu spielen. Sie lacht mich aus, blitzt mich mit grünen, schrägen Augen voll Hohn an. Lassen Sie mich's wissen, wenn Sie es schaffen sollten, den Beruf an den Nagel zu hängen.